Schön, dass einige zur Predigt geblieben sind. Gottes Wort, wie die Bibel heute relevant wird. Wie wird die Bibel heute relevant? Ein Buch, ich halte schon meine für sehr alt, aber es gibt noch wesentlich ältere. Die Bibel kennt weder elektrisches Licht, noch die moderne Medizin, noch das Internet. Sie sagt nichts zur Energiewende und nichts zu Präimplantationsdiagnostik. Wie kann die Bibel heute noch relevant werden? Als ich über die Predigt nachgedacht habe, gebetet habe und überlegt habe, was ich so sagen kann, da sind mir 1000 Sachen eingefallen und ich hätte euch gern zu 3 Wochenendseminaren eingeladen, aber das kann ja irgendwie nicht ganz der Weg sein. Und ich habe versucht, das ein bisschen kürzer zu machen und habe dann so ein bisschen durch die Bibel geblättert und dabei ist mir aufgefallen, ich rede viel mehr über die Bibel, als dass ich in der Bibel lese. Ich bin ja Theologiestudent, ich stehe ja gar nicht im Verdacht, nicht so viel zu lesen, aber gerade mir fällt das total schwer. Und ich glaube, das geht vielen Christen so, aber auch Menschen, die sich mit der Bibel schwer tun, die sagen, ich habe mal probiert, das zu lesen, das ist alles irgendwie fachchinesisch, das sind irgendwelche komischen Begriffe, das sind alte Welten, das ist fern. Man kennt so seine 10 Lieblingsstellen, über die man sprechen kann, oder auch die 10 Stellen, die sagen, dass die Bibel irgendwie doof ist. Und wir reden meistens darüber, statt darin zu lesen. Und deswegen möchte ich euch heute mitnehmen, dass wir einfach mal gemeinsam ein bisschen in der Bibel lesen und schauen, was die Bibel so über sich selbst sagt. Und ich will jetzt nicht die 10 Lieblingsstellen zum Thema, was ist die Bibel, mit euch durchgehen, sondern bin beim Beten und Anschauen, was so in der Bibel steht und mir wieder mal bewusst machen, dass da ganz schön viel drin steht, was ich gar nicht so parat habe, auf einen Text gestoßen, der ganz großartig ist, der viel darüber aussagt, was die Bibel ist und auch darüber, wie sie heute relevant wird und wie relevant sie eigentlich ist. Das macht richtig Bock auf Bibel. Der Text, den ich mit euch anschauen will, steht in Jesaja 55. Das Buch Jesaja ist ganz schön dick und es ist ganz schön kompliziert. Das ist Prophetensprache. Es ist nicht so unser Alltagsdeutsch. Immerhin haben wir es schon in der Übersetzung, aber es ist trotzdem noch ganz schön komplex. Und im Neuen Testament gibt es eine Erzählung in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Da ist ein äthiopischer Beamter, ein schlauer Mensch unterwegs nach Jerusalem und besorgt sich da am Tempel eine Buchrolle von Jesaja. So ein Riesending, ganz schön wertvoll, ganz schön teuer. Und sitzt dann auf der Rückreise irgendwie in seiner Trage, liegt da ganz entspannt und liest darin. Und dann kommt ein Christ vorbei, jemand, der an Jesus glaubt und klopft an und sagt, Philippus heißt er, und sagt zu ihm, sag mal, was liest denn da und verstehst du das überhaupt? Und der Äthiopier guckt so auf seine Rolle und sagt, wie soll ich das verstehen? Es ist doch irgendwie ein ganz komischer Text. Und Philippus redet dann mit ihm und sagt, weißt du was, ich erkläre dir das mal. Und spricht von Jesus und erklärt ihm an dieser Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja, die ganze Geschichte von Jesus. Und der Äthiopier ist total begeistert und sagt, da draußen ist ein Teich, kannst du mich nicht gleich taufen? Und springt in den Teich, Philippus segnet ihn und tauft ihn und verschwindet dann. Und der Äthiopier ist total glücklich und zieht seines Weges. Das ist Jesaja 53, was sie zusammen lesen. Und das, was wir uns heute angucken, ist Jesaja 55. Und wenn du ein bisschen von dieser Freude, die dieser Beamte in sich hatte, nachdem sie sich das Wort angeguckt haben, bei euch landet, dann ist das Ziel mehr als erreicht mit dieser Predigt. Meine Predigt hat 3 Abschnitte. Der erste, wozu Bibel? Der zweite, der Zweck der Bibel? Die Wirkung der Bibel? Das dritte, der Zweck der Bibel. Ja, also wozu Bibel, die Wirkung der Bibel und der Zweck der Bibel. Klingt vielleicht alles noch relativ gleich, alles ist irgendwie Bibel, aber ich glaube, das wird schon klar, wenn wir da durchgehen. Der Text beginnt mit dem Vers 6 und da steht, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Keine Sorge, der sieht lange aus, ja, aber es ist nur eine PowerPoint-Folie. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Was das genau mit der Bibel zu tun hat, wir kommen drauf, aber da stecken schon mal 4 wichtige Aussagen drin. Nummer 1, Gott will gesucht werden. Das ist eine Aufforderung. Such Gott. Und gleichzeitig auch eine Einladung, wenn du heute schon im Gottesdienst sitzt, dich auf die Suche zu machen. Denn, und das ist der zweite Punkt, der in diesem Vers drin steckt, Gott will gefunden werden. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Gott will gefunden werden. Ich weiß nicht, welche Gottesbilder du so kennst, aber das, was hier drin steckt und das, was die Bibel uns nahe bringt, ist, dass Gott nicht weit weg ist und fern, sich abgewandt hat von den Menschen. Auch wenn das vielleicht manchmal unsere Alltagserfahrung ist, dass wir jetzt irgendwie nicht gerade jemanden begegnen, der sagt, hallo, ich bin Gott. Und sonst sind das eher merkwürdige Erfahrungen. Auch wenn das alles weit weg scheint, Gott will gefunden werden. Und das ist die Einladung für diese Predigt. Mach dich auf die Suche, denn Gott will sich finden lassen. Das Dritte, was in diesem Vers drin steckt, ist, Gott wird nicht ewig zu finden sein. Such den Herrn, solange er zu finden ist, solange er nahe ist. Gott wird nicht ewig zu finden sein. Keiner von uns weiß, wie das Leben verläuft, welche Schicksalsschläge auf dem Weg sind und wann es vorbei ist. Wir haben jetzt die Zeit, uns damit zu beschäftigen. Praktisch, wenn du jetzt gerade im Gottesdienst sitzt, dann mach dich auf die Suche. Und das Vierte, Gott will angerufen werden. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und das ist auch das Besondere an unserem Gott. Jedes Mal, dass wir in die Bibel schlagen, die Bibel aufschlagen und was lesen, sollte es mit einem Gebet beginnen. Weil die Bibel Gottes Kommunikation mit uns ist. Er will mit uns sprechen. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann habe ich ja auch eine Redeeröffnung. Dann sage ich Hallo oder irgendetwas, damit ich merke, da ist jemand anderes, mit dem rede ich. Und damit die Kommunikation startet. Und deswegen würde ich gern mit euch am Anfang dieser Predigt über Gottes Wort, am Anfang dieser Kommunikation mit Gott, wo wir was über ihn herausfinden wollen und darüber, wie sein Wort heute noch aktuell ist, gerne mit euch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir diesen Text hier vor uns haben. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Augen und die Ohren unseres Herzens weit machst. Dass wir was hören, was du uns sagen willst, dass du uns was klar machen kannst darüber, was relevant für uns ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns das hier gibst und bitte dich um deine Leitung. Amen. Das waren so die Vorworte dazu, wie wir an die Bibel rangehen, suchen und finden. Vers 7 bringt die zentrale Botschaft der Bibel. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken. Bestes Luther, bestes Kirchendeutsch, ich weiß nicht, ob ihr euch davon angesprochen fühlt, der Gottlose, das klingt doch so nach Verdammung, der Gottlose, ihr müsst umkehren. Das ist irgendwie so diese negative Kirchensicht, wenn ich das so lese. Aber ich würde mal versuchen, gerne jetzt nicht gleich so dieses Stereotyp zu nehmen und das so zu verstehen, sondern das, was da steht, mal im Zusammenhang zu sehen. Da steht, der Gottlose lasse von seinem Wege. Ein Weg, den wir gehen, ist meistens durch das Ziel bestimmt, das wir erreichen wollen. Wir sprechen davon, dass wir eine Mallorca-Reise machen oder einen New York-Trip oder einen Ausflug ins alte Land. Das sind alles Sachen, die sind definiert durch das Ziel. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann wieder in Hamburg sind, sondern es geht darum, dass wir irgendwo hin wollen. Wir wollen nach New York, nach Mallorca oder aufs alte Land raus. Und wenn jemand mit Gott unterwegs ist, auf Gottes Weg ist, würde ich sagen, dann ist das Ziel, bei Gott anzukommen, zu Gott hinzukommen. Der Weg des Gottlosen ist dann also ein Weg, der irgendwo anders hinführt. Keine Ahnung wohin. Was auch immer der Sinn des Lebens ist, sozusagen, vielleicht ist das Ende, worauf er hinausläuft. Aber so würde ich diesen Begriff gottlos jetzt erstmal verstehen, relativ neutral. Es gibt einen Weg, der zu Gott hinführt und es gibt andere Wege, die irgendwo anders hinführen. Und hier ist der Aufruf, der Gottlose lasse von seinem Weg. Mit anderen Worten, er sollte den Weg einschlagen, an dessen Ende Gott wartet. Den Abstand zwischen diesen beiden Wegen, dem einen diesen Wegen, die irgendwo hinführen und dem Weg, der zu Gott führt, das nennt die Bibel Sünde. Schon wieder so ein schwieriger Begriff, aber das ist einfach nur dieser Abstand. Sünde, aus dem Griechischen übersetzt, heißt eigentlich so viel wie Zielverfehlung. Ja, da haben wir das. Also man kommt am Ende nicht bei Gott raus. Und Gott hat den Menschen gemacht, damit er bei ihm ankommt. Und wenn er nicht ankommt, dann ist Zielverfehlung. Dann ist das Sünde. Mir ist das immer ein bisschen wichtig, dass man nicht bei diesen Begriffen stehen bleibt und dann sagt, ach, der Gottlose, das ist ja alles irgendwie fremd. Die Bibel sagt damit was aus über uns. Wenn wir nicht auf dem Weg zu Gott sind, sind wir irgendwo anders hin. unterwegs. Und das geht auch mit dem anderen Wort, der Übeltäter. Wer von euch ist ein Übeltäter, habe ich gedacht, aber wahrscheinlich wird sich keiner melden. Das Spannende an diesem Text ist der Zusammenhang von Gedanke und Tat. Der Übeltäter lasse von seinen Gedanken. Ich glaube, der Text hat hier ein gutes Gespür dafür, dass Menschen, die üble Gedanken haben, auch üble Taten tun. Und das ist vielleicht schon näher dran. Zumindest bei mir. Ich kenne üble Gedanken bei mir, die üble Taten hervorrufen. Ich denke jetzt nicht an diese großen Sachen wie Mord und irgendwelche Betrügereien oder sowas. Aber es geht schon los bei Eifersucht, Egoismus und Desinteresse. Wenn jemand eifersüchtig ist und seinem Partner dann um die Ohren knallt, was er für Meinungen hat, was der andere schon wieder alles getan hat, dann ist das eine üble Tat, die meistens den anderen verletzt und nichts bringt. Wenn jemand egoistisch handelt, wenn ich egoistisch handle und nur danach gucke, was mir hilft, dann richtet das Schaden bei anderen Menschen an. In der Sprache der Bibel sind wir Übeltäter. Und sie sagt, lasst ab von diesen Gedanken. Und die Alternative ist, bekehren. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Und das ist schon wieder so ein schwieriges Wort. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin auf dem Weg und ich kehre um. Ich ändere die Richtung. Hier steht, bekehre sich zum Herrn. Mit anderen Worten, statt den Weg, der irgendwo hinführt, zu gehen, nehme ich einen Abzweig und gehe auf den Weg, mit dem Ziel, bei Gott zu sein. Das sagt nicht, dass der Weg, auf dem du unterwegs bist, wenn du auf dem Weg zu Gott bist, perfekt ist und dass du da keine Fehler machst. Aber er sagt, dass das Ziel ein anderes ist als das, was du bisher angestrebt hast. Und die Zusage, die damit verbunden ist, er wird sich seiner erbarmen und unser Gott hat viel Vergebung. Das ist die Verheißung. Wenn du vorher den Weg gegangen bist, der irgendwohin geführt hat und den Weg zu Gott einschlägt, dann macht er dir keine Szene und sagt, hey, wie kommst du jetzt auf die Idee? Sondern er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Jesus sagt das auch in Markus Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 15. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. Das ist die Zusage. Gott ist nicht mehr weit weg. Gott will, dass du zu ihm kommen kannst. Ändere deinen Weg. Kehre um. Und wenn dir das schwerfällt, das zu glauben, dann will ich dich ermutigen, nicht den einfachen Weg zu gehen und das einfach zu ignorieren und zu sagen, irgendwann komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, sondern auf die Suche zu gehen. Gott lässt sich finden. Das steht auch im Lukas-Evangelium in Kapitel 11. Da heißt es, wer sucht, der findet, wer bittet, dem wird gegeben und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist die Zusage. Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wir sollen umkehren, weil wir nicht dieselben Gedanken haben, wie die Gott hat. Liegt irgendwie so auf der Hand, ne? Also Gottes Wege sind nicht die Wege des Gottlosen, Gottes Gedanken sind nicht die Gedanken des Übeltäters. Aber offenbar ist es notwendig, dass Gott uns nochmal daran erinnert, dass dieser Text uns nochmal daran erinnert, dass es so ist, dass wir nicht Gott sind. In unserer schönen Kirchensprache nennen wir das die Ursünde. Das ist sozusagen der Status der Menschheit. Wir würden gerne Gott sein. Also ich würde mich da jetzt nicht rausnehmen. Ich würde gerne selber entscheiden, wie die Welt ist. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich will nicht von jemand anderem vorgeschrieben bekommen, wie ich zu leben habe. Und ich will daran frei sein. Und am besten passiert mir nie was Schlimmes und alles ist gut. Gott erinnert uns mit diesem Text daran, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ihr wärt gern Gott, aber ihr seid's nicht. Sondern, Vers 9, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen unseren Gedanken und Wegen und Gottes. Der Gegensatz ist unmissverständlich. Wir sind nicht Gott und wir sind nicht in der Position, seine Gedanken und Wege einzusehen. Das ist übrigens auf dem Stand der Philosophie, der Aufklärung. Immanuel Kant hat festgestellt, dass wir nur erkennen können, was wir sehen und messen können. Und genauso sagt Gottes hier, ihr könnt nicht sehen, was ich denke. Ihr könnt nicht sehen, was ich für Wege gehe, was ich mit euch vorhabe. Der Abstand von Himmel und Erde ist das Bild für den Abstand zwischen dem, was Gott denkt und weiß, und dem, was wir davon sehen können. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass Gott sich offenbart, dass er sich zeigt, dass er irgendwas von oben runterbringt, damit wir sehen können, was da oben ist. Deswegen macht Kant es eigentlich umso notwendiger, dass wir die Bibel haben. Wozu Bibel? Weil sie das einzige Buch ist, das uns sagt, dass Gott auf der Suche nach uns ist und sich von uns finden lassen will. Das einzige Buch, das uns sagt, wie es um uns steht und dass ein Leben mit Gott möglich ist. Das einzige Buch, das uns zeigt, dass wir nicht Gott sind, aber dass Gott etwas für uns bereithält. Er lässt es regnen. Ich lese mal die Verse 10 und 11 zusammen. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist also ein Vergleich über zwei Verse. Der erste Teil, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt. Gottes Gedanken und Wege regnen vom Himmel. Wir sehen das gleich nochmal in Vers 11. Das ist die Umschreibung, das Bild, das dieser Text gebraucht für Gottes Wort. Es regnet vom Himmel. Und ich finde den Vergleich eigentlich ganz schlau. Regen und Schnee kommen vom Himmel und dienen nicht im Himmel. Sie fallen nicht gleich wieder hoch, damit es da oben schön nass ist und was Schönes wächst, sondern sie fallen runter, damit unten was passiert. Das Wasser, das von oben kommt. In Johannes 3 im Neuen Testament spricht Jesus mit einem Anführer der Juden, Nikodemus, ein sehr schlauer Mensch, und er sagt ihm, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, man kann das auch übersetzen mit, wenn ihr nicht von oben geboren werdet, aus Wasser und Geist, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Gottes Gedanken und Wege regnen vom Himmel. Und wenn das nicht passiert, haben wir keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen und zum Reich Gottes. Und das sagt noch was anderes über die Bibel aus. Die Bibel besteht nicht aus Gedanken von Menschen über Gott, die hinaufregnen, sondern aus Gedanken Gottes, die herabregnen. Natürlich ist die Bibel auch ein Wort, das von Menschen aufgeschrieben worden ist und in menschlicher Gestalt kommt und deswegen Bilder gebraucht und auf bestimmte Art und Weise das versucht abzubilden, was Gott sagt. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn wir versuchen, heraufzuregnen und Gott zu machen. Sondern Gott lässt es regnen, das sagt uns unser Text hier. Genauer noch in Vers 11. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist der zweite Teil des Vergleichs. Gottes Wort, das Wort aus Gottes Mund. Hier haben wir es nochmal ganz deutlich. Das ist genauso wie der Regen und der Schnee dazu bestimmt, herabzukommen. Dahin, wo es gesandt ist. Gottes Wort tut, was Gott gefällt, das, was er will. Wenn du das nächste Mal über deiner Bibel sitzt und nichts verstehst und dich wunderst, warum das so komisch geschrieben ist, dann ist das vielleicht was, worauf du vertrauen kannst. Gott wird schon gelingen, wozu er sein Wort sendet. Vielleicht verstehst du nicht, warum es gerade so komisch regnet. Aber vielleicht ist Gott schon im Verborgenen dabei, dir seine Gedanken und Wege ins Herz zu pflanzen. Mit diesem Vers deutet sich auch an, dass die Bibel nicht dasselbe ist wie der Koran. Das Wort wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Die Bibel ist kein Buch ohne Fehler, es ist nicht diktiert, es ist nicht ohne Spannungen und es ist nicht ohne Widersprüche. Aber die Bibel ist Gottes Wort in Menschenworten ausgedrückt. Sie ist gesandt und ihr gelingt, wozu sie gesendet ist. Sie ist vertrauenswürdig, weil Gott diesen Weg seiner Offenbarung, diesen Weg, sich selbst zu zeigen, gewählt hat, und er schenkt eine Lesehilfe, seinen Heiligen Geist denen, die ihn suchen und in dieser Haltung sein Wort lesen. Auch das steht in dem Text aus Lukas 11, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wer sucht, der findet. Da steht, wer unter euch ist es, der seinem Sohn, wenn er ihn um ein Brot bittet, einen Stein gibt oder einen Skorpion, wenn er ihn um einen Fisch bittet. Genauso wird Gott denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die in uns wirkt, die uns klar machen kann, dieses Wort hier, das ich gerade lese, ist für mich geschrieben, die uns ja, die Wirkungsweise dieses Wortes ganz nahe bringen kann. Das ist die Zusage und das ist die Wirkung der Bibel. Sie bringt Gottes Wege und Gedanken zu uns hinunter wie ein Regenschauer. Der dritte Punkt, der Zweck der Bibel, dem nähern wir uns mit Vers 12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ganz tolle metaphorische Sprache. Der Grund, hier steht denn, das Wort ist gesandt, wozu ich es sende, denn ihr sollt in Freuden ausziehen. Wozu sendet Gott sein Wort, damit wir fröhlich durchs Leben gehen? Und zwar immer. Das heißt nicht, ignoriere alles Leid und alles Schlimme, was um dich herum passiert, sondern das bildet die Wirklichkeit ab, die wir haben, dass wir in allem, was unsere Umstände prägt, ob Tod oder Verzweiflung oder ob Sonnenschein, eine Hoffnung bei Jesus Christus haben, die niemals endet. Die Bibel ist geschrieben, damit wir uns dessen bewusst werden, damit wir fröhlich durchs Leben gehen und im Frieden geleitet werden. Frieden, dieses Wort aus dem Hebräischen Shalom, bedeutet mehr als Abwesenheit von Krieg oder Gewalt. Frieden bedeutet Wohlbefinden, paradiesische Zustände. Gott wohnt bei den Menschen. Im Philipperbrief im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 7 steht ein Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist höher als all unsere Vernunft. Wenn wir mit dem Bibellesen nicht zurande kommen und Sachen schwierig finden, ist das schon mal so Zusage. Aber das Besondere ist auch, wir sollen das Wort lesen, damit wir dieses Wohlbefinden, dieses Gehaltensein in Gott, dieses Wissen, hey, der trägt mich wirklich, in uns haben, selbst wenn alles dagegen spricht. Selbst wenn man vernünftig denken müsste, Gott ist vollkommen anders, als dieses Wort sagt, dann kann dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, uns bewahren und mutig machen, unsere Alltagsschwierigkeiten anzugehen und gleichzeitig weiter zu vertrauen. Wir sollen in Freuden ausziehen, nicht ausziehen, sondern rausgehen in die Welt und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken. Schönes Deutsch. Es ist die Luther-Übersetzung. Aber ich mag die ganz gerne. Und dieses Bild von Bergen und Hügeln, das funktioniert besonders gut in Israel. Flaches Land. Es gibt hier und da einen Berg und einen Hügel, der besonders nah zum Himmel ist. Und es ist ein heiliger Ort. Es ist ein Ort, der ganz besonders ist, im Gegensatz zu allem anderen, was außen rum liegt. Stellt euch einen Berg in Dithmarschen vor. Und all die spielen hier verrückt und sogar die, die zu erhaben und stocksteif sind, singen und klatschen. Das passt wirklich gut nach Dithmarschen. Die Schöpfung freut sich mit denen, die sein Wort lesen, die Gottes Wort lesen und daran fröhlich und stark werden. Ja, also wir werden in Frieden geleitet, wir werden stark, auf Gott zu vertrauen, was auch immer passiert. Und stark wird man ja gerade an Dingen, die ein bisschen zu schwer sind. Also ihr kennt das vom Sport, wenn man Sport macht und nach Hause kommt, dann hat man vielleicht nach einem guten Training ordentlich Verspannung und man merkt, was man geleistet hat. Und die Bibel ist voller Spannung. Es gibt ganz viele Sachen, die wir nicht in einen Topf werfen können, wo es nicht ganz klar ist, wie das gemeint ist. Es gibt Stellen in den Evangelien, da wird zweimal in zwei verschiedenen Evangelientexten dasselbe berichtet, aber einmal ist es ein Blinder und einmal zwei. Wer hat jetzt recht? Und wir wissen immer noch nicht, ob Jesus jetzt in Bethlehem oder in Nazareth geboren wurde. Es gibt noch tausend andere Fragen. Es gibt extreme Brutalität im Namen Gottes im Alten Testament. All das kann uns ganz schöne Verspannungen verschaffen. Aber Dieses Wort hier soll uns ermutigen, dass wir daran stark werden. Dass wir uns unter Gottes Wort beugen und ihm nicht vorschreiben, was er nach unserem Welt- und Menschenbild zu sagen und zu denken hat. Das ist Vers 8. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wir beugen uns unter Gottes Wort und schreiben ihm nicht vor, was er nach unserem Welt- und Menschenbild zu denken hat. Und der letzte Vers 13 ist auch noch eine Zusage. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Biologie seid. Ich musste googeln. Zypressen sind immer grün. Myrten sind immer grün. Das sind Zeichen für die Ewigkeit. So wie unser Tannenbaum auch eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass durch die Niederkunft Christi auf die Welt ein ewiges Leben beginnt. Und ich habe allerdings auch nur bei Wikipedia, aber ich vertraue da jetzt mal drauf, gelesen, dass Myrten auch der Appetitanregung dienen. Und das will ich jetzt hier einfach mal reinlesen. Wenn du mehr in der Bibel liest, dann wachsen Myrten, dann bekommst du mehr Appetit darauf, mehr damit anzufangen. Du kriegst einen Vorgeschmack der Ewigkeit, der ewig grün ist. Und die Dornen und Nesseln, die hier auftauchen, die begegnen uns auch im Neuen Testament mal in Matthäus 13. Viele kennen das Gleichnis vom Sämann, also jemand, der säen geht auf dem Feld und die Saat ausstreut und das fällt auf verschiedenen Boden und einiges fällt unter die Dornen. Und auf diesem Boden wächst es dann ein Stück auf, aber dann wachsen die Dornen drüber und das geht alles kaputt. Ihr kennt das Problem mit dem Unkraut vielleicht. Genau. Und der Boden ist sozusagen das Bild für den Menschen und der Samen ist das Wort, das drauf gesät wird und einiges geht kaputt, weil Dornen drüber wachsen. Es wird erstickt durch anderes wie Philosophien, Lebensmottos und Alltagsproblemchen. Und dieses Wort hier sagt, es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Wer an der Bibel dranbleibt, wird erleben, wie dieser Ablenkung, die ich gerade benannt habe, immer mehr abnehmen und durch wertvolle Zypressen ersetzt werden. Und das Ganze soll geschehen dem Herrn zum Ruhm. Und dem Herrn zum Ruhm soll es geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wenn jemand aus der Bibel lebt, dann macht das Gott Ruhm. Er ist stolz darauf. Er sagt, das sind meine Leute. Die lesen mein Wort. Die gehören zu mir. Lies doch mal 10 Minuten die Bibel und mach dir dann klar, mein Gott ist stolz auf mich. Ich habe das selbst schon gemerkt. Ich habe eine Zeit lang irgendwie die Chroniken gelesen. Das ist im Alten Testament so eine Auflistung, wo ständig irgendein König irgendeinen anderen König und ablöst und wie auch immer. Und der eine hat gesündigt, der andere war toll. Und man kann da seitenweise lesen und irgendwie denken, ja. Aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie trotzdem gut ist. Ich habe einfach Zeit mit Gott verbracht auf diese Art und Weise. Nicht auf eine mystische Art und Weise, sondern ich habe mir einfach Zeit genommen und was aus Gottes Geschichte mit den Menschen gelesen, das vielleicht mir jetzt auf der intellektuellen Ebene jetzt nicht so zugänglich gewesen ist, aber Gott hat Freude gemacht, glaube ich. Das war mein Gefühl dabei. Es ist cool, wenn jemand sagt, ich lese in der Bibel, weil Gott es cool findet, weil Gott das zu seinem Ruhm rechnet und damit angeben will. Und das Ganze soll zum ewigen Zeichen geschehen, das nicht vergehen wird. Tolle Doppelung, ewiges Zeichen, das nicht vergehen wird. Mit anderen Worten, niemals. Wenn jemand aus der Bibel lebt, dann wird er für immer zu einem Zeichen für Gottes Realität und Nähe und Güte. Dann können andere Menschen an ihm sehen oder an ihr sehen, so ist Gott. Gott ist auf dem Weg zu den Menschen. Nicht in dem, dass du dir überlegst, wie kann ich das besonders gut ausdrücken, wie kann ich möglichst vielen Menschen meine Art und Weise mit Gott zu leben ganz nahe bringen, sondern das passiert. Wenn jemand aus der Bibel lebt, dann wird er zum Zeichen. Das ist der Zweck der Bibel. Wir sollen fröhlich werden und es auch bleiben. Wir sollen Appetit auf mehr bekommen. Wir sollen mehr verstehen. Wir sollen mehr mit Gott leben und so zum Zeichen seiner Realität, Nähe und Güte werden. Und wenn das nicht heute relevant ist, Gott gibt sich zu erkennen. Er sucht dich und er will sich von dir finden lassen. Braucht es dazu in der Bibel aktuelle Texte über Energiewende, Internet und Präimplantationsdiagnostik? Nein. Der Mensch, der Gott in seinem Wort begegnet, wird aus ihm fröhlich. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Und er wird die ethischen Herausforderungen dieser Zeit im Gespräch mit Gott und seinen niedergeschriebenen Gedanken und Wegen angehen. Lass die Gedanken und Wege Gottes auf dich herunterregnen. Oder mit den Worten von Kolosser 3,16: Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Amen.